Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe Ideen, die die Welt verändern, veränderten. Mein Name ist Volker Friedrich, lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik und ja, vergnüge mich ab und an damit, für Sie solche Vortragsreihen zu organisieren. Ich glaube in der 15. oder 16. Folge inzwischen. Einmal mehr der Hinweis, falls Sie interessiert, was bisher geschah. Sie können die meisten Vorträge, die hier über die Jahre sich angesammelt hatten, nachhören. Im Internet finden Sie Audiodateien, manchmal auch, falls die Referenten Präsentationen gemacht haben, dann die entsprechenden Dateien dazu hinterlegt. Wenn Sie auf die Internetseite der Hochschule Konstanz gehen und dann auf die Seiten der Studiengänge Kommunikationsdesign. Da finden Sie einen Link Studium Generale und dort ist das hinterlegt. So, heute Abend hören Sie wieder einen Vortrag. Einmal mehr einen Vortrag von, oder eine Lesung, ein Vortrag, ein bisschen beides, denke ich mal, wird es sein, von Jürgen Lodemann. Professor Dr. Jürgen Lodemann hatten wir hier zu meiner großen Freude schon öfter zu Gast. Was sollten Sie über ihn wissen? Ich habe den Standardspruch, den kennen Sie, wenn ich Referenten vorstelle und diese Frage stelle, was sollten Sie über den Referenten wissen? Mehr als ich jetzt in kurzer Zeit erzählen kann. Wenn ich das alles erzählte, dann wäre der Abend bereits gelaufen. Das wollen wir ja nicht, deswegen versuche ich es mal kurz zu fassen. Jürgen Lodemann hat natürlich, wenn er promoviert ist, studiert, und zwar eine ganze Menge. Da war Literaturwissenschaft dabei, da war Philosophie dabei und da war auch Geologie dabei. Und ich glaube, das muss ich heute Abend besonders erwähnen, weil es eine Rolle spielt für das, was Sie hören werden. Was sollten Sie noch von ihm wissen? Er hat fleißigst publiziert über die letzten Jahrzehnte. Ich glaube, es fing an Ende der 70er Jahre mit seinem ersten Roman Anita Drögemüller oder Die Ruhe an der Ruhr. Der erste Kriminalroman fasst es eigentlich nicht genau, aber es hat zumindest auch den Aspekt eines Kriminalromans. Es ist, glaube ich, der erste Versuch gewesen in der deutschen Literatur, das Ruhrgebiet zum Thema selbst zu machen und vor allen Dingen auch die Sprache lebendig werden zu lassen und für Leser lebendig werden zu lassen. Ein tolles Ding, kann ich Ihnen sagen, das war für mich, als ich es in die Finger bekam, eine wunderbare, beglückende, tiefe Lektüre. Und dann traute ich mich, diesem Autor einfach mal einen Brief zu schreiben. Und seltsamerweise antwortete er und so lernten wir uns kennen. Und das ist jetzt schon ein paar Jährchen her, aber Sie müssen sozusagen die Konsequenzen tragen. Neben diesem ersten Roman gab es viele weitere. Ich glaube, es sind bestimmt schon 30 Bücher von Jürgen Lodemann so um den Dreh zu lesen. Mehr, weniger, 30 Bücher. Ja, ne? Ja. Nun gut, und heute Abend soll uns das jüngste seiner Werke beschäftigen, eine Novelle, die bei dem Tübinger Verlag Klöpfer und Meyer erschienen ist. Ich glaube, es liegen so ein paar Kärtchen hier rum oder gehen rum, da kriegen Sie nähere Informationen zu dem Buch und wie Sie es bekommen können. Sie sollten es sich natürlich unbedingt besorgen, ganz klar. Aus dieser Novelle wird Jürgen Lodemann uns ein bisschen was vortragen, vorlesen und sicher auch rundherum etwas erzählen. Ich will deshalb auch gar nicht auf die Inhalte eingehen, sondern ihn selber sprechen lassen. Wie gewohnt, hinterher haben Sie die Möglichkeit, ihn zu löchern und in eine Diskussion einzutreten. Und ich glaube, bis auf seine Steuernummer, wie wir gerade festgestellt haben, weiß er alles auswendig. Also notieren Sie sich Ihre Fragen, falls Sie sich nicht auswendig behalten können. Viel Vergnügen bei seiner Lesung.
Ja, guten Tag, liebe Gäste. Ich werde mir Mühe geben, kann man mich so gut verstehen? Ist das einigermaßen klar? Ich habe das, glaube ich, angeschaltet. Und schalte hier diese Flasche auf. Naja, gut. Es gibt eine Erklärung des Buchs, sonst wird sie vielleicht überfordernd, die Lesung. Also unter den Ideen, die unsere Welt verändern, darum geht es ja hier in der Aula schon seit einigen Wochen und für weitere Wochen. Unter den Ideen, die unsere Welt verändern, ragt eine einzigartig heraus. Eine, die nicht nur bewegt und verändert, sondern die, so hat sie sich in den letzten Jahrzehnten entpuppt, die drauf und dran ist, unseren Planeten zu verseuchen, Erde unbewohnbar zu machen. Diese wahrlich weltbewegende Potenz wurde auch in Deutschland lange gefeiert als überragender technologischer Fortschritt, als Lösung fast aller Probleme, vor allem der industriellen, auch als Abwehr gegen die Klimaverpestung, als wegweisend bei unserer weltweit immer hartnäckigeren Suche nach einer anderen, nach einer sauberen Energie, die nicht wie Steinkohle oder Braunkohle, die nicht die Erdatmosphäre belastet mit CO2-Ausstoß und Feinstaub, sondern die allen Fortschritt elegant und schadstofffrei fördert und beflügelt. Inzwischen bietet sich ein denkwürdiges Schauspiel. In dem Land, in dem Atomkernspaltung zuerst konsequent durchdacht und alsdann auch praktisch vorbereitet wurde, ausgerechnet in diesem Land der frühen Atomtheorien und Erfahrungen, wurden fast alle Warnungen vor den Folgen dieser Errungenschaft nachhaltig ignoriert. Seit langem ist zu beobachten, wie Deutschland abermals dominiert ist von makabren Prozessen des Verdrängens. Also diese Bevölkerung hat darin einige Übung. Bei der Mehrheit der Bevölkerung, bei den Medien und bei den Verantwortlichen. Wir sind Zeugen eines ungeheuren Skandals. Und dies unter einer Regierungschefin, die ausgebildete Physikerin ist und die, als sie kürzlich gefragt wurde, was sie eigentlich gegen Atomkraft habe, zu antworten wusste, da handelt es sich um eine Kraft mit unabsehbaren Risiken. Obwohl diese Kanzlerin öffentlich immer wieder eingeschätzt wird als mächtigste Frau der Welt, hat sich in eben dieser Welt am Einsatz der unabsehbar riskanten Energie de facto nichts verbessert. Im Gegenteil, die Risiken steigen. Der weltweit bislang angehäufte atomare Müll beläuft sich inzwischen auf knapp 300.000 Tonnen. Radioaktiv strahlender Abfall mit tödlicher Wirkung für die Dauer von 100.000 Jahren und mehr. Dass eine sichere Beseitigung dieser Mitgift unmöglich ist, wird ignoriert. Nicht nur von den Medien und von den politisch Verantwortlichen, sondern immer wieder auch von Wissenschaftlern. Egal, wie leidenschaftlich schon 1956 Robert Jung gewarnt hatte, unter dem Titel »Heller als 1000 Sonnen«. Für das Ignorieren und Vermeiden hier nur mal ein unscheinbares Beispielchen. In der Badischen Zeitung stand ein Text darüber, dass jene fast 300.000 Tonnen strahlenden Materials immer noch auf sichere und bezahlbare Endlager warten müssen und dass dies Problem unlösbar sei. Da nutzte die Redaktion der Zeitung in der Überschrift das Wort nicht aus dem Text, nicht das Wort unlösbar, sondern druckte ungelöst. Ungestört bleibt der Glaube an Reaktoren als saubere Energielieferer, an Fortschritt und an Sicherheit und Sauberkeit einer modernen Energieerzeugung. Probleme sehen viele höchstens in der Zukunft. In der Tat, wir belasten nachfolgende Generationen, kommende Jahrhunderte. Nach unserem Versagen, das ein Nicht-zu-Ende-Denken war, verschieben wir die unerfüllbaren Aufgaben in ein fernes Futur, hoffen mit einzigartiger Blindheit und Feigheit auf Lösungen in anderen Epochen, auf diesem einzigartigen Himmelskörper. Einzigartig ist Erde bekanntlich deswegen, weil hier ein Wunder möglich war, das Leben. Lebensfeindliche Zukunft muss nicht erst beginnen in 100 oder 1000 Jahren. Der Weg dorthin kann sich unerhört beschleunigen. Nicht nur in den USA oder in Japan, wo AKWs am Ozean stehen und wo schon deswegen mit einem GAU immer zu rechnen ist, also mit einem größten anzunehmenden Unfall. Dieser Unfall droht auch im zentralen Europa. Irgendwann oder schon morgen. Und das wird dann unter anderem unbezahlbar. Ein Fessenheim-GAU zum Beispiel wurde berechnet mit Kosten von mehr als 420 Milliarden Euro. Davon tragen Versicherungen geringe Anteile. Den großen Rest tragen wir und nicht etwa die Atomkonzerne. Höchste Wahrscheinlichkeit hat ein GAU aus folgenden vier Gründen. Erstens, Materialermüdung. Europas älteste AKW werden derzeit fast 50 Jahre alt. Zweitens, menschliches Versagen. Gut nachzulesen im Buch Der Reaktor der Französin Elisabeth Fiol. Ein Bericht aus dem Inneren der AKWs, von den komplizierten Abläufen in diesen hochintelligenten Systemen, wo Fehlschaltungen, wo Missgriffe nicht nur wahrscheinlich sind, sondern an der Tagesordnung, ganz real. Drittens, dritte Ursache, Terror. Und dazu muss nicht erst ein Flugzeug auf die Kühltürme gelenkt werden. An der Elbe wie am Rhein fahren ständig Schiffe an verschiedensten AKWs vorbei, Kähne und Pötte aller Nationen, oft in Steinwurfnähe. Und es gibt inzwischen immer mehr zornbebende Menschen, die nicht nur Steine schmeißen wollen. Vierte mögliche Ursache für einen GAU, die Natur. Und weil vor allem im deutschen Südwesten die Natur ach so sehr verehrt wird, habe ich mich in meiner erzählenden Hochrechnung aus reinen Fakten, habe ich mich in dieser Rekonstruktion und Annahme eines größten Unfalls auf die Natur konzentriert. Als Ursache ist sie ähnlich wahrscheinlich wie die drei erstgenannten Gründe. Ich lese den Beginn der Novelle Fessenheim. Denn was ist eine Novelle anderes als eine unerhörte Begebenheit? Goethe am 27. Januar 1827. Aber der Kern Europas, der ist doch stabil, oder etwa nicht? Wo der Rhein aus dem Bodensee hinausströmt in Richtung Basel, bei Konstanz also, da erschien in der sommerlichen Sonntagsfrühe des 9. August die Sonne über den Alpen und stieg in einen wolkenfreien Himmel, als um kurz nach sechs die Stille über der großen Wasserfläche von zwei gewitterhaft knallenden Schlägen zerstört wurde und von raumgreifendem Grollen, als stürmten 1000 Bulldozer über den See. Denn unter dem Ausgang des Schwäbischen Meers, bei Konstanz also, da war in diesem Moment eine Schwächezone der Erdkruste für knapp 19 Sekunden in ein Beben der Stärke 8,3 geraten, das den Grund des Rheins dort, wo er aus dem See heraus will, aufriss zu einer 11 Meter tieferen Furche, die sich am Rheinboden sekundenschnell nach Westen verlängerte, unter dem Untersee hindurch bis hinter Stein am Rhein. Der Bodensee, gut 500 Quadratkilometer groß zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz, stürzte sich umgehend in die neue Öffnung, wie erdgeschichtlich schon oft. Pro Sekunde schossen mehr als 9000 Tonnen Wasser durch die neue Offenheit und räumten als erstes die Reste der vom Beben zerrissenen Konstanzer Rheinbrücken weg. Was man am Tag danach den teutonischen Tsunami nannte, das raste durch die Senke des Hochrhein, stürzte bei Schaffhausen im freien Schuss die 25 Meter hinab und wenig später durch das 150 Meter tiefere Basel, um dort in der großen Kurve des Stroms nach Norden die chemischen Werke der Schweiz zu ruinieren. Alsdann, giftgesättigt, toste die Wasserwalze an der deutsch-französischen Grenze entlang durch den Grand Canal d'Alsace, übersprang wehrlose Stauwehre, um Straßburg heimzusuchen, kurz danach das gleichfalls tiefgelegene Karlsruhe und am selben Tag auch die Straßenquadrate von Mannheim und auf der anderen Rheinseite in Ludwigshafen die größte Chemiefabrik des Planeten, in der sich das Getöse neu aufmischen konnte, nun ins nachhaltig Ätzende. Am Abend dieses sonnigen Sonntags durchspülte das noch Worms und in der sternklaren Nacht auch Mainz und das mittlere Rheintal mit seinen berühmten Machtbunkern und Zollkontrollruinen, erreichte gegen Mitternacht Koblenz und sein deutsches Eck und am nächsten Morgen sehr früh Köln, 2 Tage lang als Extremhochwasser mit mehreren neuen Seen, zum Beispiel zwischen Dom und Hauptbahnhof, durchschwemmte nach Köln auch Düsseldorf und Duisburg und in Deutschland zuletzt die Römer- und Nibelungenstadt Xanten. Danach die Niederlande bis Rotterdam und Amsterdam und verpestete Ärmelkanal und Nordsee. Zuvor jedoch hatten die rasenden Massen Frankreichs ältestes Atomkraftwerk zerschlagen, Fessenheim. Am Oberrhein, an der sogenannten französischen Ostküste, war dieses Werk 1971 errichtet worden. Am Rhein-Seitenkanal, exakt in der Mitte zwischen Mulhouse, Colmar und Freiburg. Alle 3 Städte je 20 Kilometer entfernt vom atomaren Doppelprozessor. Damals redeten Politiker poetischer, sprachen von Meilern und von Kernkraft. Obwohl gut zu wissen gewesen wäre, wie riskant eine nukleare Anlage war. Selbst dann noch, wenn sie irgendwann als abgeschaltet hätte gelten können und vergreisend nur noch mit dem Nachglühen beschäftigt gewesen wäre. Mit seinen Fundamenten stand der atomare Ofen Fessenheim auf 1,5 Metern Beton und unter dem Normalspiegel des Rheinwassers. Das japanische Fukushima hatte auf 7 Metern Beton gestanden. Auch nach der Katastrophe Fukushima war unter Frankreichs Präsident Sarkozy das alternde Fessenheim nicht stillgelegt worden. Am Rhein gibt es nun mal keinen Tsunami. Die Weltfirma Électricité de France, ebenso wie Frankreichs Gewerkschaft CGT, hatten gemeinsam verkündet, Fessenheim ist sicher. Das sagten sie auch über die anderen 58 Atomkraftwerke Frankreichs. Gegen die Wucht des Höchstwassers hatte Fessenheim nur, was die Leute ein Mäuerchen nannten. Am alternden Bau waren seit langem bis unter das Dach haarfeine Risse zu sehen gewesen, die nun beim Beben kurz nach 6 Uhr aufbrachen, sodass die Wasserwucht beide Öfen in Stücke reißen und als Betonbrocken quer durch das Gelände schieben konnte. Durch ein Terrain, das zugleich Endlager war für die ausgebrannten Brennstäbe. An diesem schönen Sonntag zündeten zahllose Kurzschlüsse, kleine blaue Blitze, neuartige Feuerwerke, rasch auch größere Explosionen, schossen Dampffontänen aus den Kühlsystemen, verdampfte Rheinwasser, das hätte kühlen sollen. Und noch an diesem selben sommerlichen Tag stieg auf, was gleichfalls vorauszusehen gewesen wäre, über der ruinierten Anlage erschien radioaktiv, glasklar und tödlich die Wolke. Dies unsichtbare Luftgebilde wurde umgehend erfüllt und vergrößert von den heißen Abgasen der Kernschmelzen und wurde sofort sanft bewegt von dem am Oberrhein üblichen Wind vom auch an diesem Tag mild und freundlich wehenden Südwest aus der burgundischen Pforte. Die Brise aus Burgund wehte den transparenten Drachen federleicht hinüber auf die andere Rheinseite, wo er den Schwarzwald erreichte und das soeben 900 Jahre alt werdende Freiburg. Und wo eine solche Wolke weht, ist absolute Hilflosigkeit. Freiburg galt als eine der beliebtesten Städte der Deutschen, als Wohlfühlstadt, zuletzt sogar als exemplarisch für den Atomausstieg, für die weltweit als dringend notwendig erkannte Wende zu anderen Methoden der Energiegewinnung. In diesem Sinne war Freiburg vorgeschlagen worden als Kulturhauptstadt Europas, was den Ort nicht davor bewahrt hatte, dass nebenan so nah wie neben keiner anderen europäischen Großstadt Fessenheim gebaut worden war, das älteste AKW im befreundeten Frankreich. Im Windschatten der nuklearen Pioniertat hatten sich Elsässer und Badener ab 1970 heftig gewehrt, redeten von menschenverachtend, wogegen dann von German Angst zu hören war. Erfolgreich waren die Proteste nur gegen eine ähnliche Einrichtung auf der deutschen Rheinseite, wo beim untergründigen Vulkan Kaiserstuhl ein Stuttgarter Landesvater ebenfalls ein Atomkraftwerk hatte errichten lassen wollen, obendrein eine Bleifabrik. Dagegen stritten Elsässer und Badener gemeinsam. Landleute und Stadtleute protestierten nicht nur gegen Wiehl am Kaiserstuhl, sondern auch immer noch mal gegen Fessenheim. Mit ihrem legendären Widerstand hatten hier Bauern, Bürger, Winzer, Studenten und Künstler in Debatten und Taten das gestartet, was am Ende zur Bewegung der Grünen geworden ist. Damals öffneten sich rings um Freiburg ungewöhnliche Wege. Alternative Lösungen. Freiburger bekamen die ersten Patente für die Nutzung von Sonnenenergie auf Solardächern. Nun freilich an diesem hochsommerlichen Sonntag im tödlichen Luftzug aus Fessenheim wurde die Stadt unbewohnbar. Die Radionachrichten hatten am Morgen bestätigt, am Hochrhein habe es ein Beben gegeben. Danach war die Rede von Hochwassergefahr. Doch als die Sirenen heulten, da war die Wolke schon über der Stadt. Wie sich Leute auf der badischen Seite im Katastrophenfall verhalten müssten, das war nie vorbereitet oder gar geübt worden. In den Minuten, in denen das Unheil eintraf, gab es nur, so ließ sich später rekonstruieren, gab es erste Kontaktversuche zwischen städtischen und staatlichen Behörden, zwischen Bundeswehr und Feuerwehr und Notdiensten. Und es zeigte sich, dass hilfreiche Pläne nie existiert hatten. Die mehr als 500.000 Bewohner der Region Freiburg waren schutzlos. Vor der Heimsuchung aus dem zerrütteten Reaktor blieb nur die Flucht. Und wohin? Im Süden und im Westen war jetzt ein verwüsteter Rhein, ein unpassierbarer, schrecklicher Rhein, Rhenus Horridus, hatten den schon die Römer genannt. Die Freiburger flüchteten in ihren Schwarzwald. Ob im Auto oder per Bahn, sie flohen über Kirchzarten, Himmelreich und Höllental auf die Höhen, um Hinterzarten oder Titisee. Doch die Bundesstraße dort hinauf, ausgebaut wie eine Autobahn, war seit dem Beben verschüttet, endete beim Hirschsprung unter Felsstürzen. Auch die steile Höllentaleisenbahn war unterbrochen. Der erste Doppelstockzug, der früh morgens von Hinterzarten nach Freiburg hinabfuhr, fiel vom Ravenna-Viadukt. Züge aus Freiburg endeten in der Station Himmelreich. Auf den Straßen Richtung Schwarzwald bildeten sich kilometerlange Staus. Die standen bis in die Nacht und am Ende in jeder Richtung. Zehntausende waren unterwegs, auch zu Fuß, auch auf Fahrrädern. Getrieben von den Warnungen vor der Wolke, wollten alle hinter den Schwarzwald, wollten sich retten. Einzelgänger ebenso wie Wohngemeinschaften, Familien, Frauengruppen, Kinderläden, Senioren. Im Anstieg durch die bewaldeten Felstäler kam es bis tief in die Nacht zum immer neuen Rette sich wer kann. Die Region um Freiburg galt jetzt als unbetretbar. Der Ort hatte als Zukunftswerkstatt gegolten, als Stadt der anderen Ideen und Energien. In dieser Stadt hatte es Wohnviertel gegeben, in denen von Statistikern pro 1000 Einwohnern die meisten Kinder gezählt worden waren und die wenigsten Autos. Der zuletzt sehr besondere Ort war über Nacht ohne Einwohner. Im Inneren freilich stand nach wie vor die enorme Kathedrale, das Münster. Und in der Altstadt stand weiterhin das gotische Haus zum Walfisch. 500 Jahre zuvor hatte sein zeitweiliger Besitzer, der Niederländer Erasmus von Rotterdam, sein Lob der Torheit verfasst. Der Philosoph und Schriftsteller war beeindruckt gewesen von dem Beben, das 1356 die Stadt Basel vernichtet hatte und das die Basis war für die große alte Kunst der Baseler Totentänze. Basel ist von Freiburg nur 60 Kilometer entfernt. In der Mitte zwischen Basel und Freiburg war Fessenheim gebaut worden. Gegen Katastrophen und Untergänge hatte Erasmus denkwürdigen Rat gewusst. Zitat: Man hole sich einen weisen Mann zu einem Gelage. Entweder ist er in brütendes Schweigen versunken oder erstört mit aufdringlichem Problematisieren. Bittet man ihn zum Tanz, möchte man glauben, ein Kamel recke das Tanzbein. Sympathien hatte das Lob der Torheit nur übrig für die letzten Greise in den Ruinen des antiken Troja. Diese Alten, so teilt Erasmus uns mit, die führten auf den Trümmern anmutige Gespräche in ihren Erinnerungen an Helena. Was denn, so fragt der theologische Denker, was denn wohl wäre je zu unternehmen gegen das Infernalische? Gleichgültig, ob es von Menschen herbeigeführt wird oder von der Natur oder von beidem gemeinsam. Laut Erasmus würde jede großartige Tat gegen Untergänge, ob in Troja oder in Rom und, so dürfen wir heute ergänzen, gewiss auch in San Francisco, Moskau, Shanghai, Berlin, Paris, New York oder in Freiburg oder in Konstanz, nach allen bisherigen Erfahrungen würde laut Erasmus jedes ruhmvolle Unternehmen der Gegenwehr am Ende durchgeführt von Schmarotzern, Kupplern, Wegelagerern, Meuchelmördern und ähnlichem Unrat der menschlichen Gesellschaft und schon gar nicht von laternentragenden Philosophen. Vor 500 Jahren schreibt einer das, als wenn er schon gewusst hätte, wie für das untaugliche, nicht funktionierende Stuttgart 21 für die Mappus-Mafia Milliarden herausspringen. Nun stand in Freiburgs Altstadt nicht nur das Haus zum Walfisch verlassen, seit Mitternacht war auch die übrige Stadt fast menschenleer. In ihrer erhöhten Lage war sie zwar verschont geblieben von der chemischen Kloake, nicht jedoch von der Wolke. Ich kürze mal ab. Die Region Freiburg hatte in der Schneise gestanden, über die das glasklar durchsichtige Gebilde geweht war vom explodierenden Kraftwerk und dann von Freiburg aus weiter, quer über das Waldgebirge. Im Auf und Ab der Berge geriet die Todesluft in Verwirbelungen, sodass sie auch bis Stuttgart strahlte. Schließlich bis an das andere Ende der Republik, wo in Berlin-Mitte schon am nächsten Tag Radioaktivität gut messbar war. Stuttgart durfte nur noch in Sicherheitskleidung betreten werden, Berlin nur auf eigenes Risiko. Die chinesische Botschaft, die amerikanische und die japanische zogen als erste um, nach München, als wäre in München Sicherheit. Mehrere Regierende in Deutschland, die sich für christlich hielten, hatten seit 1970 erklärt, ohne Atomkraft würden in Deutschland die Lichter ausgehen. Poesievoll wurde geredet von Meilern, von Kernkraft, als brennten in Atomprozessoren Tannenholz oder Haselnüsse. Hartnäckig wurde sie verdrängt, die Risiken der atomaren Energieprozesse, auch die unlösbaren Probleme mit dem nuklearen Müll, mit der Endlagerung. Wissenschaftler, Ingenieure, die Industrie, auch die Atomminister und fast alle Größen der Bonner wie der Berliner Republik hatten den Fortschritt Atomkraft nicht zu Ende gedacht. Obwohl kluge Köpfe von unausweichlichem Unheil geredet hatten, oft aggressiv. Manche sprachen von Fortschrittsbesoffenheit. Freiburg, der Ort mit dem programmatischen Namen, war nun Geisterstadt. An die Schönheit der Natur, an deren schöpferische Kraft war wohl nirgends so rührend und liebevoll geglaubt worden wie in diesem Ort. Der Natur hatten Freiburger gern und nachhaltig vertraut. Als lieferten deren ewige Launen nicht auch Asteroide, Glutvulkane, Erd- und Seebeben, Lawinen, Hochwasser, Sturzfluten, Bergstürze, Mutationen, Skimails, Krebs, Demenz, Amok, Urknall, Endknall, Schizophrenie, Killerviren, Quasare, schwarze Löcher oder Tsunamis. Und als gäbe es nicht das offenbar unaufhörliche Erstickt, durchbohrt, erschlagen oder zerrissen werden des Menschen durch den Menschen, durch dessen genial begabte Natur. Die ersten, die Freiburg wieder betraten, verpanzert in strahlensicheren Monturen, die erblickten die burgunderroten Steine des Münsters und der Universität. Der gotische Sturm war auch jetzt stehen geblieben, weiterhin eingerüstet bis oben hin. Nur wenig war beim Beben abgestürzt, einige der sehr alten, der fantastisch grotesken Wasserspeier. Auf den burgunderroten Sandsteinmauern der Universität standen neue Buchstaben. Auf der roten Sandsteinwand stand tief schwarz und nun schlaft weiter fest in 1000 Jahren Strahlenpest. Vom stundenlangen Schreiben und Verbessern glühten dem jungen Reporter Ben Busch die Ohren. Nun speicherte er 13.000 Zeichen unter dem Namen Zukunft Doc. Ja, zur großen Enttäuschung des Südkurier Konstanz steigere ich nun den Gau nicht mehr weiter, obwohl er hätte lesen können, dass wir in Millionen Jahren, steht hier irgendwo hinten, dass wir in Millionen Jahren unsere Städte nicht mehr finden würden, wenn wir noch existierten, dass New York dann oder Sao Paulo oder London oder Freiburg oder Konstanz höchstens als Farbveränderung in einer Felswand zu erkennen sein werden. Das ist geologisch nachweisbar. Und es ist einfach so. Aber das hat der Südkurier-Rezensent nicht gelesen. Hat er überhaupt eine große Leseschwäche? Na gut, aber Schluss mit dem Beschimpfen. Ich brauche das nicht eigentlich. Es gibt dann Hintergrundgespräche hier, Nachtgespräche, nachts. Also Sie haben ja vielleicht selber in Ihrem Leben schon festgestellt, dass man nachts, wenn keine Helligkeiten uns mehr ablenken, keine Bilder, dass man dann in einen Zustand großer Konzentration geraten kann und auch mit einem Partner in gute Gespräche, die sonst eigentlich im Gefetze des Alltags nicht möglich zu sein scheinen. Und in dieser Gespräche gerät nun in diesem Buch mehrfach ein Gesprächspaar, das heißt dann unter der Überschrift Die Nacht mit Franz, Die Nacht mit Kim, Die Nacht mit Petra. Und im ersten der größeren Kapitel nach dem Gau oder vor dem Gau, da gibt es einen älteren Journalisten, kurz vor der Pension steht der, und einen jüngeren. Und dieser Ältere meint, diesen Jüngeren an die Kandare nehmen zu müssen und mit ihm Tacheles zu reden, wie man im Ruhrgebiet sagt, vielleicht auch inzwischen in Berlin. Da sagt er dem Jüngeren, zuletzt, als ich Sie gefragt hatte, ob Ihnen eigentlich klar ist, was es heißt, hier im Raum Freiburg zu leben, nämlich im Windschatten eines zerfallenden Atomkraftwerks, und als auch Ihnen das neu zu sein schien und ich Sie beauftragte, nicht nur in Fessenheim zu ermitteln, sondern auch auf unserer Seite, ob nämlich angesichts von Fessenheim in diesem süßen Freiburg so etwas existiert wie ein staatliches oder städtisches Notfallkonzept, was denn im Falle eines GAU, eines sehr wahrscheinlichen, größten anzunehmenden Unfalls, was da unsere Behörden eigentlich vorbereitet haben, ob denen klar ist, dass da mindestens minutenschnell Manöver fällig sind mit Hunderttausenden, die evakuiert werden müssen. Als sie da recherchierten, welchen Katastrophenschutz es in unserem zauberhaften Ort eigentlich gibt oder vielmehr nicht gibt und welche Fluchtpläne und welche allgemeinen Übungen in Sachen Evakuierung von Menschen, Massen und Geräten und sei es auch mal als öffentliche Demonstration gegen die Menschenverachtung drüben zwischen Fessenheim und Paris. Da bekamen sie zu lesen und Das, ich kann den Wortlaut dessen, was Sie da zu lesen bekamen, auswendig, denn diese Antwort schickte Ihnen damals Freiburgs Stadtoberhaupt wörtlich. Da war von dem zu lesen, dass in einer solchen Gefahrenlage ein Führungs- und Verwaltungsstab unter meiner Leitung zusammentritt. Tja, das war's, das hatten wir zur Kenntnis zu nehmen. Dass es also im Falle eines Unheils schlicht gar keine Pläne gibt, dass dann vielmehr ein Stab gebildet werden muss. Dass ein GAU bis heute gar nicht vorgesehen ist und ein Notplan ebenfalls nicht und als überflüssig gilt. Und dass dann, wenn trotzdem Hölle ist, die Rettung von Schwarzwald und Freiburg einzig der spontanen Genialität eines Verwaltungsstabes überlassen bleibt, der aber doch, so wissen wir, in jeder ordnungsgemäßen deutschen Kommune Wochen benötigt zum bloßen Konstituieren und sich aus relevanten Kreisen und Parteien ausgewogen zusammenzuklüngeln hat. Damals hatte ich gehofft, dass sich nun im Kopf dieses geschmeidigen jungen Mannes endlich etwas ereignen müsste. Der Alte hatte stark zu atmen, seine lange Rede und eine tiefe Erregung pressten ihm die Brust. Nein, bei Herrn B.B., so heißt der Junge, bei Herrn B.B. keinerlei Umbruch, flott und geschmeidig schrieb der Bursche weiter seine Kuriositäten. Auch nicht, als ich ihm sagte, wie es denn wäre, wir regten hier mal an zu einer wirklichen Volksdemo, zu einer Massenübung in Sachen Evakuierung der mehr als 200.000 Freiburger, damit die in Paris, Berlin und Brüssel endlich annähernd ahnen können, was sie uns zumuten. Nein, bis jetzt blieben da dem Herrn Busch die Ideen aus, so wie hier unserem Stadtparlament. Überlassen sich alle, vielleicht resigniert, einem gemeinsamen tödlichen Finale. Dabei sollte eine alte Katholikenstadt eigentlich wissen, wie man wirkungsvoll demonstriert. Wie toll wären da Hunderttausende auf der Flucht durchs Höllental. Eine ungeheure Barockoper wäre das, weltweit beachtet. Fernsehanstalten stürzten sich auf die dramatischsten Bilder. Zehntausende fliehen vor dem deutschen Fukushima als Übung überfällig, überlebensnotwendig. Da müsste, weil Feuerwehr und Rotes Kreuz bekanntlich überquer sind, da müsste die Bundeswehr eingreifen. Endlich mal wieder Truppeneinsatz im Inland als Großeinsatz. Müssten Soldaten Kinder retten, Behinderte, Greisinnen vorm Wahnsinn, vor Todesgefahr. Meister Oberst, ich habe dies alles jetzt sehr genau mir angehört. Verbindlichsten Dank. Alle Ihre Anregungen werde ich beherzigen. Dieses Gespräch zwischen dem Alten und dem Jungen, also zwischen dem Herrn Oberst und dem BB, es geht noch weiter. Und gegen Ende beauftragt der Alte den jungen Redakteur, also den jungen Journalisten oder Reporter, wie immer man ihn nennen will, beauftragt ihn mit einer Serie. Er soll eine Serie schreiben für den kommenden Sommer unter dem Titel Rheinfahrt vom Bodensee zur Nordsee. Also 10-mal einen Ort am Rhein gründlich porträtieren. Und Schluss mit den Nettigkeiten. Nichts mehr ohne Zusammenhang. Die Lage ist ernst. Und wehe, Sie ignorieren Fessenheim. Infernalisch, was Politik uns zumutet. Höllenfeuer vor der Haustür für die nächsten 1000 Jahre. Sekundenkurz riss Oberst seine wasserblauen Augen weit auf zu einem Zornblick. Stimmt es, dass Katastrophenpläne überhaupt nicht existieren? Ich bin drauf und dran, das genau zu formulieren. Formulieren Sie mir das hier und jetzt. Also, beim Atomgau, da sollen wir A. im Haus bleiben, B. evakuiert werden, C. Jodtabletten schlucken. Jod muss eine Stunde vor dem Eintreffen der radioaktiven Wolke eingenommen sein, sonst wirkt es nicht. 1 Millisievert ist die Dosis Radioaktivität, die amtlich pro Jahr und Person zumutbar ist. Werden 10 Millisievert erreicht, sollen wir im Haus bleiben. Bei mehr als 100 Millisievert müssen wir evakuiert werden. Fragt sich, wie evakuiert wird, wenn wir schon bei 10 unbedingt im Haus bleiben sollen und alle Fenster und Türen schließen müssen und die Lüftung ausschalten und in den Keller gehen. Bei 100 Millisievert, auch das ist amtlich ausgewiesen, da soll ich in die radioaktive Wolke hinaus zu meinem Auto oder muss mich, falls ich autofrei bin, zu einem Sammelpunkt begeben und auf einen Bus warten, der mich retten wird. Oder soll ein Dachfenster öffnen oder eine weiße Fahne hissen? oder soll mich notfalls an die Straße stellen und ein Auto anhalten, raten mir diese Dokumente der Hilflosigkeit. In Fukushima wurden übrigens viele Leute in Gegenden gefahren, die belasteter strahlten als die, aus denen sie gerade geflohen waren. Und in Tschernobyl, da dauerte bekanntlich die Zeit, die nach dem Crash für die Rettung der Menschen blieb, 0 Sekunden. Bei Fessenheims Crash hat die Region Freiburg bestenfalls eine Stunde. Wie gesagt, ich will das alles genau formulieren und recherchieren. Und das tut er nun auch. Er macht sich daran, diese Serie Rheinfahrt zu schreiben und fährt als erstes hierher, nach Konstanz. Hat sich vorher informiert, hat ein bisschen die Geschichte Konstanzens zu studieren begonnen und ist dabei auf das Konstanzer, das berühmte Konzil gestoßen und wie viele Würdenträger da aus Rom und anderen wichtigen Städten nach Konstanz gekommen sind und jahrelang über das Problem berieten, wie man aus der Misere herauskommt, dass es damals 3 Päpste gab. Man hat diese Misere dadurch beseitigt, dass man einen 4. gewählt hat. Gut, und dann hat er aber, der junge BB, der Reporter, auch in mehreren Überlieferungen die Zahl 700 gelesen. 700 Dirnen seien bei diesem Konstanzer Konzil gewesen. Also das, was man heute als Berufsarbeiterinnen bezeichnet, die ihren Körper verkaufen. Die hießen damals Dirnen, trugen wahrscheinlich ein Dirndl. Also ich weiß es nicht, bin nicht dabei gewesen. Aber es ist dokumentiert und dieser Hinweis bringt den jungen Reporter auf die Idee, wie wäre es, wenn ich die jetzt lebenden Konstanzer Arbeiterinnen in dieser Branche aufsuchte und mit ihnen ein Gespräch zu führen versuchte über diese Stadt. Was haben die zu erzählen? Und das wird in der Tat zu einer interessanten Interviewreihe und am Abend ist es schon spät und dunkel. Ist er sehr zufrieden mit seiner Arbeit, hat Material genug über Konstanz und sucht jetzt einen Ort, wo er übernachten kann. Er hat ein kleines Zelt mitgenommen. Spät nachts einsamer Gang am Rhein entlang, also da drüben, ja. Westwärts, die Uferstraße wurde zum Weg und der Weg immer schmaler. Ben Busch wollte am Wasser bleiben, am Strom, er suchte einen Zeltplatz. Im Halbdunkel nirgends eine passende Stelle, nicht mal für sein winziges Zelt. Massive Mauern umklammerten hier den Strom, als müsste der Rhein festgehalten werden. Vom Stadtplan wusste er, dass dieser Weg zur Schweizer Grenze ging. Der führte hier ins Dunkle, unter einer monströs betonierten Rheinbrücke hindurch, an einer Sporthalle vorbei, Schänzle hieß die. Klar, kurz vor Stadt- und Staatsgrenzen waren einst Schanzen zu bauen. Von hinten aus dem alten Konstanz klang 12 Uhr läuten, Mitternacht. Und nun erblickte er Seltsames. Da sah er vor sich, neben dem schmalen Weg, ein grünliches Licht. In dem Licht saß eine junge Frau, die offenbar intensiv zu arbeiten hatte. Er näherte sich zögernd. Im Schein der kleinen Lampe unterm grünen Glas saß sie neben einem Fahrzeug mit Berliner Kennzeichen, die Seitentür offen, saß an einem Metalltischchen, eine schlanke Figur in schwarzem Anorak, hockte mit dem Rücken zum Weg in einem Campingstuhl an einem Laptop, konzentriert beschäftigt, eine Studentin, die in der Nacht vor dem Abgabetermin noch dringend ihr Referat fertig schreiben musste. Über ihren Ohren ein Gerät, ein Kopfhörer für Musik, blickte aber abwechselnd auf den Schirm und auf Papiere und hatte vom Schirm offenbar Daten zu notieren, Notizen hin und her zu übertragen, zu ergänzen, zu korrigieren, neue Adressen derjenigen, die Gewinn und Vermögen in der Schweiz bunkern, die Adressen dieser Betrüger, dieser Steuerkriminellen zu verraten, das bringt doch inzwischen Millionen. Auf dem Bildschirm wechselten Linien und Figuren. Und ist das eventuell illegaler Grenzverkehr im Casino Europa, Datenklau? BB räusperte sich. Unter dem Tisch zwischen den dunklen Hosenbeinen der Frau erhob sich ein schwarzes Tier und buckelte eindrucksvoll. Die Frau entfernte die Kopfgeräte, sah sich um, drückte eine Schaltung am Computer und betrachtete den, der da auf sie zukam und nun doch lieber stehen blieb und grüßend die Hand hob. »Pardon, will nicht stören, suche nur einen Platz für mein kleines Zelt. Hatte in Konstanz zu tun für die Freiburger Zeitung und möchte nun irgendwo mein Mini-Zelt, vielleicht da drüben. Na dann pflanz da drüben mal dein Mini-Zelt und komm dann ruhig mal vorbei. In Freiburg hatte ich kürzlich zu tun.« Sie streichelte ihre Katze, die rollte sich wieder zwischen schwarze Hosenbeine. Ben stellte seinen Rucksack ins Gras, zog zwei Flaschen heraus, stellte die auf den Boden und verzog sich mit See You Later ans Ende des dunklen Grüns. Dort funktionierte das Pop-up-Zelt problemlos. Im Mondlicht beschleunigte ihm irgendetwas die Griffe, mochte sein Neugier auf diese Frau. Das Kapitel ist überschrieben Nacht mit Petra. Als er zurückkam, stand sie gegen den Schein der kleinen Tischlampe, große, schlanke Figur, versenkte ihre Papiere in einer dunklen Mappe und trug Mappe, PC und die Kopfgeräte in den Van, kam mit einem zweiten Stuhl zurück, danach mit Gläsern und Tüten und mit der Mitteilung, sie sei Petra aus Berlin und ich bin Ben Busch aus Freiburg. Hallo Ben, um diese Uhrzeit hast du hier ernsthaft zu tun? Also jetzt ist erstmal Pause. Sie goss Wasser in einen Teller am Boden für die Katze. Finde ich ja gewagt, nachts hier so einsam, so weit draußen. Keine Sorge. Sie legte ihre Hand auf eine Tasche im Anorak, kurz ein Druck aufs Sicherheitshandy und in knapp 3 Minuten ist der Streifenwagen hier. Es hat schon 3-mal geklappt. Ab und zu stoppen hier verquere Typen, waren immer sehr enttäuscht. Die Polizei lässt dich hier kampieren? Da muss ich doch endgültig wissen, was du hier treibst nach Mitternacht auf Wiese und Kies vorm Paradies, in dem Jan Hus verbrannt worden ist beim Konzil. Er öffnete eine Flasche, sie saß wieder an dem Tisch, richtete das grüne Licht auf die beiden Gläser. Er goss Johanniter ein, setzte sich ebenfalls. Was ich hier mache, wenn ich es dir genau erklären würde, dann liefe das bis morgen früh. Bist nicht auch du im Dienst? Reportage über Konstanz. Hatte heute fast 2 Dutzend Interviews mit Frauen über ihre Arbeit. Wie wäre es, auch du erzählst mir von deiner Arbeit? Nur wenn du mir garantierst, dass deine Zeitung nichts bringt, was ich nicht vorher gelesen habe. Aha, geheim. Sie sah ihn an, lächelte aber nicht, erhob die Schwurhand. Also gut, Ehrenwort. Im Namen des an dieser Stelle verbrannten Kirchenkritikers, jeder Artikel, den ich über dich... Stopp, da geht's schon los. Über mich schreibst du gar nichts. Wäre gut, dich interessiert nur meine Arbeit. Also gut, basta, bevor was gedruckt wird, liest das nicht nur meine Freundin Kim, sondern auch Petra aus Berlin. Darauf trinken wir doch. Sie tranken. Und als er dann auflockerndes reden wollte und sagte, auch ökologischer Wein erreiche inzwischen höchste Qualitäten und dieser hier sei aus der pilzresistenten Johanniter-Traube, schwefelfrei gewachsen, da meinte sie, Ökowein gehöre halt zu Freiburg. Gutedel, Spätburgunder wie Johanniter. Ist dieser hier vom Dilger? Sie sah auf das Etikett, na klar, vom Dilger. Was bitteschön arbeitest du hier? Ihre Auskünfte kamen nun wie knappe Rückpässe in den besseren Kombinationen des SC Freiburg. In diesem Moment hätte Busch sich unmöglich vorstellen können, dass er mit dieser Schönen schlafen würde, noch in dieser Nacht, obwohl er, wenn er sie betrachtete, nichts anderes zu wünschen begann. Er erschrak, denn die Katze war ihm auf den Schoß gesprungen, rollte sich da ein, er kraulte ihr Fell, ihren Kopf, schon begann das Schnurren. Deine Katze scheint mich zu akzeptieren, dann darfst vielleicht auch du mir verraten, worum es hier geht, mitten in der Nacht. Um eine heikle Kante geht es, um Labiles, um eine Schwächezone, um Verwerfungen oder Verworfenheiten. Also was darf ich mir darunter vorstellen? So reden halt Tektoniker, Erdkrustenforscher. Statt Kante könnte ich sagen Hals, Hals des Bodensees oder Kehle. Hals und Kehle sind bekanntlich lebenswichtig und empfindlich. Sie schwieg, nahm einen zweiten Schluck. Leichter Wind fuhr durch ihr Haar, wehte Rheinrauschen herbei. Also ich kürze dieses ausführliche Kapitel Die Nacht mit Petra jetzt ab, aus verschiedenen Gründen, und versuche Ihnen in aller Kürze das klarzumachen, worum es da geht. Es geht um Geologie, um die hier vorhandene Geologie. Also Sie brauchen keine Angst zu haben, ich mache es ziemlich verständlich, hoffe ich. Also wir haben mal einfach den Bodensee hier als großes Etwas. Da ist ein tektonischer Graben. Viele meinen, das hat ja alles irgendwie die Eiszeit gemacht mit ihren Gletschern. Die hat das dann hinterher auch noch poliert. Aber erstmal war Tektonik eine große Vertiefung, über 360 Meter tief. So etwas kann der stärkste Gletscher nicht. Eine tektonische Vertiefung, und wir haben vom Bodensee, das sehen Sie ja bei jedem Blick auf die Karte, zwei Arme in Richtung Westen. Machen wir es mal ganz mechanisch, schematisch. Der südliche dieser westlichen Bodenseearme, der nimmt den Rhein auf, und der Rhein strömt dann hier durch die Hochrheinsenke über den Rheinfall von Schaffhausen nach Basel, das 150 Meter tiefer ist, und trifft in Basel jetzt auf die riesige Nord-Süd-Verwerfung Oberrheingraben, Also das ist eben hier Basel. Das müsste ich eigentlich genau hier müsste ich das B hinschreiben. Da, wo die beiden zusammentreffen, die Nord-Süd-Verwerfungen treffen auf diese Ost-West-Verwerfungen. Und da ist 1356 die Stadt Basel total im Eimer gewesen. Kaputt, woraus sich die Basler Totentänze entwickelt haben. Nun gibt es aber auch einen nördlichen Westarm des Bodensees. Der geht über die Gegend rings um Hohentwiel, quer durch den Schwarzwald nach Westen. Hier sind die Vulkane des Hohentwiel, dann kommt eben der Schwarzwald. Und dann verbreitert sich das am Ende des Höllentals in die Zartener Senke. Das ist ein großes Becken, das auch unmöglich die kleine Dreisam, die durch Freiburg fließt, das unmöglich die kleine Dreisam ausgeschürft haben kann, erodiert haben kann, sondern das sind auch tektonische Spuren dieses nördlichen Grabensystems. Und das trifft bei Freiburg ebenfalls auf die Nord-Süd-Verwerfungen des Oberrheingrabens, die von Basel bis ganz da oben, müssten Sie sich Frankfurt vorstellen. Diesen Oberrheingraben sehen Sie, wenn Sie Astronaut sind, von den Satelliten her, die sieht man auch vom Mond her. Das ist eine ganz markante Spur auf unserem Planeten. Und dort, wo diese auch hier übereinandertreffen, sodass sich Ost-West- und Nord-Süd-Verwerfungen überkreuzen, dort ist der Vulkan Kaiserstuhl. Mein Gott, bleibt da. Da ist der Vulkan Kaiserstuhl aufgestiegen. Hier wie dort hochempfindliche Zonen in der Erdkruste. Und genau in der Mitte zwischen diesen beiden hochempfindlichen Zonen ist Fessenheim gebaut worden. Am Westrand des Rheins. Also völlig idiotisch und unverantwortlich von unseren, ja, sozusagen Verantwortlichen. Ja, das erklärt die Petra dem jungen Mann in aller Ausführlichkeit und Genauigkeit, und sie kommen sich näher und alles dieses geschieht da. Und dann lese ich vielleicht am Schluss noch eine persönliche Konsequenz. Denn die Konsequenz, die die Stadt Freiburg betrifft. Freiburg wird nämlich derzeit heimgesucht von drei Plagen oder Treppenwitzen. Der erste Treppenwitz ist, dass ausgerechnet diese frühe Stadt alternativer Energien und ökologischer Wege aus nächster Nähe bedroht wird von einem zerfallenden Atomkraftwerk. Der zweite Treppenwitz ist, dass ausgerechnet diese alte Stadt der Humanität, dass ausgerechnet eine einzigartig gefährdete grüne Pionierstadt sich mit diesen Attributen, also alternativ, nicht bewerben soll um den Titel Europas Kulturhauptstadt. Als wäre das kein Signal für ein anderes Miteinander, für ein überlebensfähiges Miteinander. Die dritte Plage ist der Treppenwitz, dass dieses Basta, dieses Blockade-Basta, ausgerechnet diejenigen verfügen, die in Freiburg als Grüne das Sagen haben. So, jetzt genug Politik, genug Mitteilungen. Sie können jetzt Ihre Fragen und Einwände loswerden. Prost.
Ja, vielen Dank, Jürgen Lodemann, für die schönen Aussichten. Haben Sie...
Ich habe sie nur aufgeschrieben, sie sind so.
Ja, ja, ich habe überhaupt keinen Zweifel, dass das, was du uns hier an die Tafel gemalt und im übertragenen Sinne an die Wand gemalt hast, Wirklichkeit werden könnte. Da vertraue ich mal auf die Einschätzung des Geologen. Da wird schon was dran sein.
7 Jahre in Freiburg studiert.
Ja, das ist doch mal ein ordentlicher Hintergrund. Nun denn, was fällt Ihnen denn im Vordergrund so ein? Möchten Sie den Jürgen Lodemann etwas fragen oder etwas vertieft sehen, wissen? Glauben Sie es vielleicht nicht? Oder wollen Sie jetzt wissen, wo Sie wirksame JSF-Körnchen bekommen für den Eventualfall? Wie sieht's aus? Ja, bitte, Herr Geiner. Ist ein Atomkraftwerk vergessen worden, fragen Sie?
Ja, Sie haben vollkommen recht. Und das ist auch das Erste, wenn er, der junge BB, der Petra, das Manuskript schickt, per Mail natürlich, haha, zack, kriegt die das natürlich zum Lesen, darum hatte sie ja gebeten. Das ist das Erste, was sie einwendet, was Sie jetzt fragen, hast du nicht ein Atomkraftwerk vergessen? Und das hat er, der hat, ja, weiß es, sagen Sie, welches? In der Schweiz, ja, Leibstadt oder Bitzau, das hat verschiedene Namen. Aber das ist in der Tat auch direkt am Ufer, da wo die Aare in den Rhein mündet. Und da ist das, sie brauchen ja alle Wasser, Kühlwasser. Und das hat er vergessen und das ärgert ihn, dass er es zunächst vergessen hat. Er trägt das aber nach und es wird natürlich ergänzt. Und naja, ja, stimmt, gut, Einwendung.
Also, Leibstadt wäre schon vor Fessenheim hinüber.
Ja.
In dem Szenario.
Und ist auch ein schon betagtes Atomkraftwerk. Also, wenn der Wind ungünstig steht, ist Konstanz auch sehr schnell dran. Beim Fall eines Falles. Ja, ich muss das so zynisch sagen, aber weil es sonst keiner sagt. Es hat bisher kein Mensch mal sich genau ausgemalt, was ablaufen würde im Falle eines GAU. Was heißt denn das, nicht? Und was würde das bedeuten für die Umgebung? Und die Umgebung ist ziemlich groß. Also eine solche Wolke wird über 1000 Kilometer und weiter getragen. Wir erinnern vielleicht die Älteren jedenfalls an uns alle an Tschernobyl. Da war damals eine andere Windrichtung. Da kam der Wind von Osten. Und der wehte uns das hier herüber. Nicht? Widersinnigerweise, eigentlich haben wir ja immer Westwinde. Kam also Ostwind und brachte diese Wolke hierher und verdarb uns die Früchte oder was immer, den Waldboden. Aber merkwürdigerweise am Rhein blieb die Wolke stehen. Frankreich wollte nichts damit zu tun gehabt haben.
Tja. Ich denke, was das Ungewöhnliche, also sich einen GAU auszumalen, ist eine Sache. Das Ungewöhnliche an der Novelle scheint mir ja zu sein, diesen GAU herzuleiten aus einer geologischen Situation.
Ja. Ja. Ich habe ja 4 mögliche Herleitungen skizziert und habe mich dann für diese Naturmöglichkeit entschieden.
Das scheint ein Hobby, glaube ich, der Atomkraftbauer zu sein, gerne mal geologisch heikle Situationen aufzusuchen. Ne? Im Andreasgraben steht sowas auch rum in den USA.
Aber vielleicht enthüllt sich da der klaffende Unterschied zwischen Technikern und Naturwissenschaftlern. Die Techniker, denen scheint es egal zu sein, wo sie ihre tolle Technik hinsetzen. Statt sich bei Naturwissenschaftlern zu erkundigen, wo bin ich hier mit meiner Technik? Kann ich das hier bauen? Habe ich hier vielleicht festen Granit unter mir oder eine alte Verwerfung oder ist da schon öfter mal Erdbeben und so weiter? Das wird dann natürlich schon auch untersucht, aber man kann es unmöglich hier untersucht haben. Das ist eine hochgefährdete Zone.
Sie haben eine Frage. Wie aktiv diese Zone noch sei?
Ja, also 1356, das ist erdgeschichtlich eine Sekunde bis heute. Die Erde hat ungeheuer viel Zeit und die überrascht uns. Die Vorhersagen sind unmöglich, auch über das Problem Vorhersage gibt es eine sehr genaue Debatte zwischen dem BB und dieser Petra. Es gibt immer wieder Scharlatane, die behaupten, sie könnten Vorhersagen in Sachen Erdbeben machen. Geht's nicht, geht nicht. Die Erde ist ein junger Körper mit heißem Inneren. Und da ist einfach so viel los, das vorherzusagen, na, wer das könnte. Jedenfalls gute Geologen halten sich da zurück.
Abgesehen davon, wenn es denn möglich wäre, ja, solch eine Vorhersage zu machen, worauf würde sie sich gründen? Auf statistische Überlegung. Was ist eine statistische Überlegung? Sie sagt, im statistischen Mittel taucht dann vielleicht in 1000 Jahren wieder was auf. Nur, das sagt gar nichts. Ja? Im statistischen Mittel haben Sie vielleicht nur alle 2 Jahre eine Erkältung. Vielleicht hatten Sie dieses Jahr aber schon 2. Also das kann auch schnell hintereinander kommen.
Ja, wir haben ja im Moment 2 Jahrhundertfluten.
Ja, ja, die
kommen immer dichter.
Ach, sind das nur noch Jahrhundertfluten? Ich dachte, es waren Jahrtausendfluten.
Ja,
Sie haben eine Nachfrage,
ja.
Kann man sagen, wie sich die Verschiebungen denn tatsächlich verschieben würden? Also ist das einschätzbar?
Ungefähr hat man da eine Vorstellung, wie die Bewegung geht. Man kann da nur die bisherigen Erfahrungen hochrechnen, aber dabei kann man sich auch verrechnen und vertun. Nicht? Die Erde hat da so ihren Eigensinn.
Also aber wie wäre es denn hier?
Bitte?
Wie wäre es denn hier?
Das weiß ich nicht. Also wie gesagt, es ist grundsätzlich so, dass die Alpen immer noch geschoben werden von Süden her, von Afrika her. Die Afrika drückt über das Mittelmeer, zerdrückt es zum Beispiel den Stiefel auf Dauer, den italienischen Stiefel, und schiebt eben das Faltengebirge noch weiter in Richtung Norden. Und wir hier, das sind ja Ost-West-Linien, die wir hier betrachtet haben. Nicht? Und das wird also von Süden angeschoben und kriegt dann noch entweder einen Riss oder eine Überschiebung. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich hätte eigentlich Fotos mitbringen sollen, um die an die Wand zu werfen. Ich habe zum Beispiel einen 90-Minuten-Film über den St. Andreas-Spalt in Kalifornien gemacht. Und der ist immer noch aktiv. Da ist 1906 die Stadt San Francisco total zerfallen und abgebrannt. Und ich habe ein sehr schönes Bild. Sie haben ja hier diese Postkarten. Da können Sie meine Homepage aufrufen. Und gleich am Anfang der Homepage sehen Sie den St. Andreas-Graben. Da sind wir mit einer einmotorigen Piper weit über die kalifornische Wüste geflogen, so lange, bis wir das Ding gesehen haben. Als wenn da ein Riese eine tiefe Furche durch die Wüste gezogen hätte. Und da ist auch... Da können Sie gleich auf der ersten Seite auch mich entlarven als einen, der sich immer alles gerne auch selber verdrängt hat und es nicht so genau wissen wollte. Da ist ein Knopf, der ist violett wahrscheinlich. In den meisten Computern sieht man den violetten. Den brauchen Sie nur zu drücken, anzuklicken mit der Maus. Und dann sehen Sie einen 2-Minuten-Film. Ich habe nämlich mal einen Film machen dürfen oder müssen, Rheinfahrt. Also genau der Auftrag, den da der junge Reporter von dem alten Redakteur bekommt. Rheinfahrt, 90 Minuten. Und die besten Aufnahmen aus diesem 90-Minuten-Film, die besten 2 Minuten, damit beginnt der Film. Das ist so ein Trailer, der die Leute anlocken soll, den Film anzugucken. Das ist üblich. Und da sehen Sie unter anderem, wie wir auf einem Schiff diesen Rhein-Seitenkanal, das ist ein Kahn, ein Kies-Transporter, rheinabwärts fahren. Und ich lasse den Kameramann einfach diese Fahrt filmen, wie vorne am Bug, es ist ein stürmisches, wildes Wetter gewesen da, und da sprang so weiße Gischt vorne am Bug hoch, so ein bisschen. Ja, ich habe mich an dem Bild gefreut, und es ist auch ein bisschen nicht so langweilig und ruhig ist, wie so ein Kanal ja auch gerne ist. Und dann hätte ich in diesem Moment 1993 hätte ich dem Kameramann nur ins Ohr flüstern wollen, geh 90 Grad nach links. Dann hätte er in diesem Moment Fessenheim im Bild gehabt. Ich fand aber dieses scheiß Atomkraftwerk so hässlich. Nur hässlich fand ich. Weißt du, Atomkraftwerke haben ja manchmal tolle Architektur, so Schwünge, nicht? So Kühltürme mit Schmackes. Und dieses AKW Fessenheim ist einfach nur ein Schuppen. Und der hängt so rum mit seinem Badron, und das wollte ich einfach überhaupt nicht in dem Film haben. Heute ärgere ich mich, dass ich das nicht gedreht habe, aber es ist ein Dokument dafür, dass auch ich diese Gefährdung und diese Zumutung, dieses Unheil nicht begriffen hatte. Ich wohne nun lange genug in Freiburg, es gibt genügend Leute, die mir zugeredet haben und mir hinten und vorne alles erklärt haben. Und bin inzwischen also auf dem neuesten Stand der Dinge, meine ich jedenfalls. Es ist der neueste Stand, dass Fessenheim abgeschaltet werden soll. Aber Sie haben ja auch in meinem Text schon gesehen und gehört, dass die Abschaltung gar nichts bringt. Zunächst mal wird es 20 Jahre mindestens dauern, bis dieser Rückbau fertig ist. Und dann ist immer noch eine verstrahlte, verpestete Region übrig. Abgesehen von den Kosten, das ist eigentlich auch sehr, sehr teuer, so ein Rückbau eines AKW. Und Sie haben auch sicher schon gehört, dass die, oder ich habe es glaube ich auch gerade vorgelesen, dass die Konzerne nicht dran denken, sich an diesen Kosten zu beteiligen. Also die gute alte Sitte ehrbarer Bürger und Kaufleute ist doch die, dass der Dreck, den man selber macht, dass man den dann auch wegmachen muss. Das bringen wir schon unseren Kindern bei oder so. Und die denken gar nicht dran. Das würde ihre Rechnung überhaupt völlig kaputt machen. Dann wäre nämlich die Atomkraft so teuer, dieser Atomstrom, wenn sie das mit einbeziehen würden. Und dann würden wir uns nach der guten alten Kohle zurücksehen, wenn das wirklich in einer realistischen Weise berechnet würde von dieser Atomstrom.
Ja. Ja, bitte.
Sie müssen.
Gibt es keine Vorschriften, Sie meinen jetzt für die Übernahme der Kosten?
Nein, für den geologischen Standort.
Für die geologischen Standorte. Deutschland reguliere doch alles so fein. Gibt es keine Regularien, wo, an welchen geologischen Standorten denn Atomkraftwerke überhaupt entstehen dürfen?
Ja, nicht nur Atomkraftwerke, sondern auch das Endlager. Und da raufen sich ja jetzt vor unseren Augen sämtliche Landespolitiker. Jeder schiebt diese Aufgabe dem Nächsten zu, eine Stelle zu finden, wenn es Gorleben nicht sein soll, eine Stelle zu finden, wo man mit allergrößter Garantie Sicherheit hätte, dass das für 100.000 Jahre verschwindet. Haha. Diese Garantie kann keiner geben, das ist unmöglich. Nicht? Es gibt zum Beispiel den Vorschlag, ein Europa-Endlager zu schaffen in Finnland, weil Finnland auf altem Granit angesiedelt ist. Und Granit ist das härteste und älteste aller unserer Gesteine. Und da habe sich, weiß man als Geologe, seit eh und je, oder seit wir überhaupt unsere Erde beobachten, nie irgendetwas getan. Da ist alles ruhig. Dieser Granitklotz liegt still. Und die Finnen haben schon längst damit begonnen, für sich und für ihre eigenen Atomkraftwerke ein tiefes Endlager zu bohren. Nur da muss es dann ja auch 100.000 Jahre oder noch länger verwahrt bleiben. Und da muss das gepflegt sein, da muss belüftet sein oder bewässert oder was immer da nötig ist. Also das, und weiß einer von uns, was in 100.000 Jahren für Menschen existieren, wenn sie überhaupt noch welche existieren? Nicht? Also ich gehe ja in meinem Buch sogar davon aus, dass das Anthropologie-Zeitalter irgendwann zu Ende ist. Also wo es von Menschen geredet werden kann. Die bringen sich schon irgendwann um und ihre Voraussetzungen und Lebensmöglichkeiten. Aber in 100.000 Jahren ist, also diese Garantie muss aber gegeben werden für ein Endlager. Und jetzt haben wir dieses lächerliche Schauspiel. Abends in der Tagesschau läuft Herr Altmaier durch die Landschaft und versucht wieder irgendjemanden rumzukriegen. Den Herrn Kretschmann, der hat sogar grundsätzlich Ja gesagt, alle müssen wir uns beteiligen, also heilige Schwüre, grüne Schwüre geschworen. Aber es ist unlösbar, das Ding. Also es gibt keine stille Stelle in Europa oder überhaupt auf der Welt. Diese Erde ist in der Tat ein relativ junger Himmelskörper und der hat seine Power und die lässt er ab und zu mal los, als Vulkan oder Erdbeben oder sonst wie. Also ich habe in Freiburg auch schon mehrere mitbekommen. Also wenn Sie wollen, kann ich den Abend beschließen mit einer schönen Erdbebengeschichte. Aber wir wollen vielleicht ernst bleiben erst noch.
Naja. Vielleicht ein kleiner netter Hinweis. Es reicht ja nicht, dass die Erde stillhält. Wir müssen das ja verstehen, was wir da vergraben. Ja. Und das verstehen wir aber nicht, weil es keine Sprache gibt, keine Lebende, die 100.000 Jahre hält. Also das ist das nächste Problem, wenn Sie da was verbuddeln. Ja? Also eine lebende Sprache baut sich etwa binnen 500 Jahren einmal komplett um. Sprich, das Deutsch, das man vor 500 Jahren gesprochen hat, verstehen Sie nur dann, wenn Sie Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch gelernt haben, dann kommen Sie da mit. Ja? So, jetzt rechnen Sie das mal hoch auf 100.000 Jahre. Wir haben kein einziges Zeichensystem, das so alt ist. Erste Schriftzeugnisse gibt es vor etwa 6.000 Jahren. Können Sie in zwei Wochen in meinem Vortrag was drüber hören. Also 100.000 Jahre müssen Sie gewährleisten, dass kommuniziert wird, bitte da nicht buddeln, hochgefährlich. Wie machen Sie das? Kein Zeichensystem hilft, keine Sprache existiert, die das leistet. Dann müssten Sie in irgendeiner Weise eine Art Priesterkaste schaffen, die das Wissen weitergibt von Generation zu Generation. Die älteste Institution, die wir haben, die noch im Betrieb ist, ist die altehrwürdige katholische Kirche. Die gibt es übrigens nicht seit Jesuszeiten, sondern etwa 1500 Jahre.
Und ändert sich auch ein bisschen.
Die ändert sich auch ein bisschen. Man könnte sagen, so ganz taufrisch kommen die auch nicht mehr daher. Wobei im Moment gibt es ja gerade einen kleinen Aufschwung, aber sei es drum. Ob auch nur eine Institution denkbar ist, die es leisten kann, Wissen über 100.000 Jahre stabil weiterzugeben. Ja. Also die ältesten Universitäten entstanden um 1400. Das sind Institutionen, die Wissen weitergeben, aber das sind ja, schlappe 600 Jahre.
Die ja. Bibliothek von Alexandria ist unauffindbar, aber es muss sie wohl gegeben haben.
Es soll sie gegeben haben, ja. Ja, sagt man. Also, alles nicht so einfach. Aber eine Erdbeben-Anekdote.
Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass es auch noch drei andere mögliche Ursachen gibt für den GAU. Das ist Materialermüdung, menschliches Versagen, Terror. Mehr sage ich jetzt nicht und sage als letztes eine Erdbeben-Anekdote. Es war so, dass damals der Film lief, vielleicht helfen Sie mir ein bisschen, Lenin, Goodbye Lenin, ja, Goodbye Lenin. Das ist ein Film, der zeigt eine im Ost-Berlin sterbenskranke Mutter, die nicht mehr lange zu leben hat und ein wirklich lieber Sohn tut alles, um der Mutter die Illusion zu erhalten, es gebe die DDR weiterhin. Und er hängt eine Fahne mit der Hammer und Sichel, haben die da gehabt. Nicht? Und all diese Dinge besorgt er und die Mutter in ihren letzten schrecklichen Krankheitskämpfen ist auch der Meinung, wir sind noch in der DDR und Gott sei Dank, es wird nicht vom Westen verschluckt und so weiter und so weiter. Und da spielen auch Spreewaldgurken eine Rolle. Die Mutter isst so gerne Spreewaldgurken, ein spezielles Erzeugnis der DDR. Und als wir dann vom Kino nach Hause gingen, haben wir uns, meine Freundin und ich, uns gesagt, also Spreewaldgurken habe ich noch nie gegessen, sollten wir doch mal probieren. Ne? Haben wir am nächsten Tag welche besorgt und haben die dann auch gegessen und fanden sie entsetzlich langweilig. Vielleicht haben wir die falschen Sorten erwischt oder schon veraltete. Auf jeden Fall, wir fanden sie eigentlich unessbar und wir sind ja auch so verwöhnt. Ne? Und haben die ins Klo geschüttet. Darf man eigentlich nicht, aber haben wir gemacht. Also Sie merken, dass es schon eine sehr intime Geschichte wird. Und nachts um zwei, wenn der alternde Mensch, so wie ich, mal dahin muss, ne, dann stellte sich heraus, dass unser Klo verstopft ist. Ne. Mit diesen Spreewaldgurken, ist ja klar. Ne. Und dann habe ich meine Freundin, die gemerkt hat, dass ich mal unterwegs war, habe ich gewarnt, gesagt, sei vorsichtig, da ist, steht das Wasser bis zum Schüsselrand. Also und wir waren also beide wach, es war 2 Uhr nachts, es war eine Sommernacht. Ja, vielleicht war es auch der 9. August. Übrigens, die beiden Termine im Fessenheimer Novelle haben mit Japan zu tun, Hiroshima und Nagasaki. Also in dieser Sommernacht, wir hatten das Fenster offen, gucken wir so raus und spüren diese Nacht, dieses Duften, diese tollen Stimmungen. Da ist, wir haben da so einen Berg mit Wald und Wiese. Und während wir so rausgucken, erhebt sich ein unheimliches Geräusch, als wenn das den Berg herunter auf uns zurollen würde. Im Buch sage ich, wie 1000 Bulldozer oder wie LKWs, schwere Trucks. Völlig fremde, entsetzliche, tiefe, grollende Geräusche kommen den Berg runter und dann stehen wir auf zitterndem Grund. Nicht? Dann wackelt alles und scheppern die Teller im Schrank und meine Freundin hat gemeint, unten der Heizkessel hat sich selbstständig gemacht oder irgendetwas will das Haus abbrechen. Na gut, nach einer halben Minute oder was war das vorbei und dann war sie dort auf diesem stillen Ort und kam mit der schönen Nachricht zurück. Dieses Erdbeben, was es ja wohl gewesen ist, hat dafür gesorgt, ja gut, sie haben sich schon selber die Pointe zurechtgelegt. Gut, da war das Problem erledigt. Gut, so positiv sind Erdbeben und können sie sein. Indianer sagen, Erdbeben vernichten zwar Land, aber sie schaffen auch Neues. Bleiben wir bei diesem Indianerspruch. Hm?
Nun denn, nächste Woche können Sie die Perspektive wechseln. Es geht nämlich um Perspektive. Vortragen wird Thilo Rothacker, der hier an der Hochschule Illustration lehrt. Ich glaube, es wird auch lehrreich. Herzlichen Dank, Jürgen Lodemann. Schönen Abend wünsche ich Ihnen und nutzen Sie die Zeit vorm nächsten Beben.